Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz.
NZZ Akzent. Jonas, du warst mehrmals in der Ukraine, hast viel über den Krieg geschrieben. Heute aber sprechen wir über jene, die Soldaten zurücklassen.
Ja, genau. Und diese Geschichte beginnt eigentlich im April 2023. Ich war da auf Reportagereise in der Ukraine und habe unter anderem den Bahnhof Kramatorsk besucht. Und das ist ein ganz spezieller Ort. Es ist ein Ort des Abschieds. Also an diesem Bahnhof verabschieden sich Frauen von ihren Männern, die in den Krieg ziehen. Sie haben sich für einen Kurzbesuch gesehen und die Frauen steigen dann in den Zug, fahren wieder nach Hause und für die Männer geht es zurück an die Front. Und ein Paar ist uns dann aufgefallen, sie waren extrem jung, der Mann in Uniform natürlich mit kurzgeschorenen Haaren und sie mit langen braunen Haaren, einem neongrünen Kapuzenpulli und in der Hand hält sie drei Rosen und die beiden umarmen sich einfach minutenlang, verharren in diesem ruhigen Moment, eigentlich mitten im Krieg. Und Dominik, mein Kollege, hat sie dann fotografiert. Also er hat natürlich gefragt, ob er das darf. Und dann kurz bevor die Frau in den Zug eingestiegen ist, ist sie zu uns gekommen, hat sich vorgestellt als Jaroslava und hat uns gebeten, ihr diese Fotos zu schicken.
Und dann?
Genau ein Jahr später sind wir wieder in der Ukraine unterwegs und wir sind über diese ganze Zeit mit Jaroslava in Kontakt geblieben und jetzt haben wir uns nochmal mit ihr verabredet und in der Zwischenzeit hat sich für Jaroslava alles verändert. Und als wir sie treffen, kommt sie auf uns zu, sie trägt eine Tarnjacke und sagt, sie fühle sich wie eine Soldatin. Das ganze Jahr lang sei sie gewesen wie eine Soldatin und sagt, sie wolle uns ihre Seele zeigen.
Es ist eine Geschichte, wie es viele gibt in der Ukraine, einem Land im Krieg. Die Geschichte einer zerstörten Liebe. Auslandredaktor Jonas Roth hat Jaroslavas Odyssee dokumentiert. Ich bin Nadine Landert.
Okay. Under God.
Yes, and now it's okay to speak about that.
Okay.
You can ask everything.
Jonas, du hast Jaroslava also ein Jahr nach der ersten flüchtigen Begegnung wieder getroffen.
Genau, und für dieses Treffen sind wir nach Poltawa gefahren und da haben wir Jaroslava in einem Café getroffen und sie hat uns erzählt von den vergangenen 12 Monaten und es ist wirklich einfach eine unglaubliche Geschichte und eine wirkliche Odyssee zwischen Elend und Hoffnung, die sie da erlebt hat.
I all year been like a soldier. The uniform. It's the first time when I wear a uniform from the spring. From the May, last May.
Wow. Wenn wir jetzt von vorne beginnen, was ist denn geschehen, nachdem sie sich im Frühling 2023 von ihrem Mann verabschiedet hat? Also da, als dieses Foto entstanden ist.
Sie ist mit dem Zug nach Hause gefahren und ihr Mann Alexander ist wieder an die Front. Und ein paar Tage später haben die beiden dann telefoniert und Alexander hat Jaroslava eröffnet, am nächsten Tag müsse er an die Front nach Bachmut. Mhm. Bachmut war zu diesem Zeitpunkt der wohl heftigste Schauplatz dieses Krieges, eine brutale Schlacht um eine Stadt. Also jetzt wirklich der Ort, an dem man eigentlich als Soldat nicht sein will.
Also eine erschreckende Nachricht für Jaroslava.
Ja, schon da beschleicht sie so ein ungutes Gefühl. Und Jaroslava hört einige Tage lang nichts von ihm. Das ist eigentlich normal, weil die Soldaten nehmen ihre Handys nicht mit an die Front. Das dürfen sie nicht. Das ist ein Sicherheitsrisiko.
Okay.
Aber dann, Jaroslava ist gerade bei der Arbeit. Sie arbeitet in einer Schule. Und plötzlich steht ihr Schwiegervater in der Tür. Und er eröffnet ihr dann, dass Alexander vermisst werde.
Wie hat sie reagiert?
Also sie hat uns erzählt, dass sie dann zu zittern begonnen habe, sie habe geschrien und ich habe eigentlich davon mitbekommen, weil sie uns in ihrer Verzweiflung eine Nachricht geschrieben hat auf Instagram. Sie hat vor allem Dominik darum gebeten, ihr noch mehr Bilder zu schicken, die er an diesem Tag gemacht habe, mehr Bilder von seinem Gesicht, sie brauche Fotos, um ihn suchen zu können. Und sie will jetzt alles in Bewegung setzen, um ihn irgendwie da rauszuholen, um herauszufinden, was genau passiert ist.
Also es ist eigentlich die schlimmste Nachricht, die eine Frau bekommen kann im Krieg, oder?
Ja, und natürlich war das immer, wenn Alexander an die Front gegangen ist, Jaroslawas schlimmste Befürchtung, dass irgendetwas passieren könnte, das diese Liebe zerstört. Mhm. Man muss vielleicht wissen, zu diesem Zeitpunkt, sie kennen sich erst seit 2 Jahren. Als sie sich kennenlernen, ist Alexander bereits in der Armee. Er hat schon vor der russischen Invasion im Donbass gekämpft. Und als dann am 24. Februar der Großangriff beginnt, ist auch er mittendrin, kämpft. Und trotzdem baut sich in dieser Zeit diese Liebe auf.
Über Distanz hauptsächlich.
Ja, sie sehen sich nicht viel, weil er halt im Krieg ist. Und trotzdem schaffen sie es dann im Dezember 2022 zu heiraten. Also es ist aber kein großes romantisches Fest, sondern eine Hochzeit in aller Eile. Eigentlich nur auf dem Standesamt werden die Dokumente unterschrieben. Jaroslava sagt, wir haben halt geheiratet, weil wir nicht wussten, ob er überleben wird. Das ist nicht ganz untypisch. Der Krieg in der Ukraine hat auch einen regelrechten Hochzeitsboom ausgelöst. Mhm. Das hat nicht nur mit Liebe zu tun, sondern auch damit, dass wenn ein Paar verheiratet ist und der Mann stirbt, dann hat die Frau Anrecht auf finanzielle Unterstützung vom Staat.
Okay, aber noch ist ja nicht klar, ob Alexander wirklich gefallen ist.
Genau, also offiziell gilt Alexander als vermisst. Und eben genau diese Ungewissheit kann Jaroslava eigentlich nicht ertragen. Und so entscheidet sie sich, gemeinsam mit ihrem Schwiegervater Alexander zu suchen.
Wie machen sie das?
Also im Wesentlichen fahren sie einfach dahin und beginnen mit der Suche. Sie müssen einige Vorbereitungen treffen. So hat sich Jaroslava zum Beispiel eine Militäruniform organisiert und außerdem einen gefälschten Helferausweis vom Roten Kreuz. Das sind eigentlich Maßnahmen, die sie treffen, um an den Checkpoints nicht aufgehalten zu werden. Weil wenn einfach 2 Zivilisten an die Front reisen, könnte das doch für einige Fragen sorgen. Aber ihre Vorbereitungen zahlen sich aus. Sie kommen durch, eigentlich bis an die vorderste Front.
Und was machen sie da in diesem ja dann umkämpften Gebiet?
Ja, also sie besuchen jedes Spital, jedes Feldlazarett, jedes Leichenhaus. Und natürlich ist das wahnsinnig gefährlich. Mhm. Und Jaroslava hat uns auch gesagt, es sei sehr gefährlich gewesen. Aber sie sagt, sie habe damals nur eine Leere gespürt. Sie habe eigentlich nur schreien wollen. Und das sei ja alles egal gewesen, die ganzen Gefahren.
But it must be very dangerous.
Yes, but I'm not scared of anything.
Okay. Und auf ihrer Suche treffen sie dann auch Soldaten von Alexanders Einheit und versuchen im Gespräch mit ihnen herauszufinden, was passiert sein könnte, wo er sich befinden könnte.
Und bringt sie da etwas in Erfahrung?
Ja, also was sie in Erfahrung bringen kann, ist, dass Alexander gemeinsam mit anderen wohl in einer Position war, die dann mitten in der Nacht von russischen Soldaten umzingelt wurde. Es war chaotisch, heftige Gefechte. Mehrere Soldaten konnten fliehen, aber Alexander und ein paar andere wurden zurückgelassen. Und niemand konnte oder wollte ihr sagen, was da genau passiert ist. Okay. Aber Jaroslava sagt eigentlich, hey, ich glaube, die haben mir nicht die ganze Wahrheit gesagt.
Wieso? Wie kommt sie darauf?
Einerseits geht sie davon aus, dass Alexanders Kameraden ihr nicht eingestehen wollten, dass sie nicht genug getan haben, um ihn noch zu retten, dass sie ihn einfach im Stich gelassen haben. Mhm. Andererseits hat sie dann selber noch ein paar Ermittlungen angestellt. Sie hat seine Sachen erhalten, die noch in der Basis waren, aber zum Beispiel sein Handy, das er da zurückgelassen hatte, war da nicht dabei. Mhm. Und sie hat dann mit Hilfe von Freunden dieses Telefon orten können. Und das war irgendwo ganz anders in der Ukraine an so ein Pfandhaus verkauft worden.
Also es wurde gestohlen, oder?
Ja, also irgendwie muss da wohl ein krummes Ding abgelaufen sein, dass die Kameraden von Alexander mutmaßlich noch irgendwie Profit geschlagen haben. Ich kann diese Geschichten nicht überprüfen, aber für Jaroslava bleibt da einfach so ja, ein ungutes Gefühl darüber, was passiert sein könnte.
Und sie gerät da ja auch jetzt wie in eine Sackgasse, oder?
Genau, also die Suche ist erfolglos. Sie finden eigentlich nichts Brauchbares heraus und brechen dann nach einem Monat, also man muss sich vorstellen, das ist ein Monat im Kriegsgebiet, brechen sie diese Suche ab und kehren nach Hause zurück.
Also das ist dann wie ein Aufgeben?
Ja, und ich habe wirklich den Eindruck, nachdem sie am Anfang so diesen Tatendrang versprüht hatte,
die Hoffnung.
Ich kann handeln, diese Hoffnung, das verwandelt sich dann in ein Ohnmachtsgefühl. Und Jaroslava plagen Schuldgefühle, sie wird auch psychisch, wird sie krank und sie nimmt dann auch psychologische Hilfe in Anspruch, geht regelmäßig zu einem Psychiater, sie nimmt Antidepressiva und sie ist oft bei Alexanders Familie, bei ihren Schwiegereltern und sie sagte uns auch im Gespräch, das sei eigentlich der einzige Ort, an dem sie sich nicht alleine fühle, dann wenn sie bei seiner Familie sei.
The great family, the greatest family in all of the world, I think. I love them. They love me. They care about me.
Wir sind gleich zurück.
In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
Wie geht es denn weiter für Sie zurück in dieser Stadt, noch immer leben mit der Ungewissheit, wo Ihr Mann stecken könnte?
Also wir haben dann nach dieser ersten Begegnung eine Weile lang nichts mehr von ihr gehört. Und dann im November 2023 schickt sie uns eine Nachricht. Sie hat Folgendes geschrieben: Hallo, mein Mann ist tot. Du hast das letzte Bild von uns gemacht. An diesem Tag sah ich ihn zum letzten Mal.
Wahnsinn. Es ist ja auch schon berührend, dass sie, als sie diese schlimme Nachricht erhält, euch sogar informiert.
Ja, und das hat mich irgendwie berührt, dass sie inmitten von dieser Trauer trotzdem noch daran denkt, irgendwie uns auf dem Laufenden zu halten.
Was ist denn genau passiert?
Kurz zuvor waren mehrere Leichen ukrainischer Soldaten von Russland an die Ukraine übergeben worden. Dazu sind beide Kriegsparteien verpflichtet. Und weil diese Leichen oft nicht identifizierbar sind, werden dann DNA-Tests gemacht. Und einer dieser Tests hat angezeigt, dass es sich um Alexanders DNA handle. Das heißt, Jaroslava und Alexanders Eltern haben damals einen Anruf bekommen von einem Spital in Kiew, dass Alexander wahrscheinlich tot sei, weil dieser DNA-Test positiv gewesen sei. Aber Jaroslavas Odyssee ist noch nicht vorbei zu diesem Zeitpunkt. Der Tod von Alexander muss abschließend bestätigt werden mit einem zweiten DNA-Test, um wirklich ganz sicher zu sein.
Okay, warum ist das so?
Das ist eigentlich Standard. Die Armee bzw. die Ukraine will zu 100% sicher sein, dass ein Soldat tatsächlich gefallen ist. Hat auch damit zu tun, dass wenn ein Soldat stirbt, haben seine Angehörigen Anspruch auf eine Summe von umgerechnet etwa 320.000 Franken. Das ist sehr viel Geld in einem Land wie der Ukraine. Und das heißt, Alexander gilt nach wie vor als vermisst und das gilt er bis heute, Monate später, weil diese ukrainischen DNA-Labore dermaßen überlastet sind, dass es einfach extrem lange dauert, bis diese zweite Bestätigung dann vorliegt.
Und das heißt für Jaroslava, sie hat noch immer keine absolute Gewissheit.
Genau, also ich glaube, sie weiß, dass es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Aber trotzdem ist diese Geschichte offiziell noch nicht abgeschlossen. Sie hat keinen Körper, sie hat keine Möglichkeit, ihren Mann zu beerdigen und Abschied zu nehmen von ihm. Auch wenn die Hoffnung irgendwie zerstört ist, ist das immer noch ein Schwebezustand.
I remember everything. His voice. What he talk. I think even he know that he died.
All das hat sie dir in diesem Café erzählt. Wie hat sie auf dich gewirkt?
Ich war wirklich extrem überrascht, vielleicht auch ein bisschen verunsichert fast, weil in diesem ganzen Gespräch hat sie keine einzige Träne vergossen. Sie ist fast stoisch, sie ist ein schüchterner Mensch, sie hat wirklich nicht viele Emotionen gezeigt und ich habe mich mir auch gefragt, wie bringe ich das zusammen, so diese, ja, diese Ausdruckslosigkeit, die irgendwie gar nicht zur Tragik der Geschichte passt. Und Habe ich dann auch überlegt, ja, es ist vielleicht ein Schutzmechanismus oder einfach, ich meine, sie nimmt auch Antidepressiva, also vielleicht sind auch gewisse Gefühlsregungen etwas unterdrückt. Mhm. Und gleichzeitig ihre Aussagen, die sie formuliert hat, waren sehr, ja, sehr emotional, zumindest inhaltlich. Mhm. Man sieht, wie sehr sie darunter leidet, man sieht, wie sehr sie Alexander geliebt hat. Sie hat sich zum Beispiel auch ein Tattoo stechen lassen, da steht "Ich liebe dich" in Alexanders Handschrift auf ihrem Arm.
Mhm. Und Jaroslavas Geschichte, ihr Schicksal, und das ist ja das Traurige, das ist eines von tausenden Frauen jetzt in der Ukraine.
Ja, genau. Also es weiß offiziell niemand, wie viele Witwen es gibt. Schätzungen gehen von möglicherweise mehr als 100.000 gefallenen Soldaten aus. Und das macht genauso viele Angehörige, die unter diesem Tod zu leiden haben. Genau. Und Jaroslavas Geschichte ist wirklich einfach so beeindruckend, nicht nur, weil sie selbst ins Kriegsgebiet gegangen ist, um ihn zu suchen. Sie hat uns dann auch eben noch etwas anderes erzählt und das war etwas, das mich wirklich sprachlos zurückgelassen hat. Mhm. Sie hat offenbar, als sie in Bachmut war und Alexander gesucht hat, hat sie eine Fehlgeburt erlitten. Mhm. Das waren wahrscheinlich die ersten paar Wochen der Schwangerschaft. Sie hatte nicht gewusst, dass sie schwanger ist, aber dann hatte sie Schmerzen und Blutungen, hat dann herausgefunden, dass sie Alexanders Kind verloren hat. Und wie reagiert man auf so eine Aussage? Ich wusste wie nicht,
sprachlos,
wie oder? Reagieren. Und ich habe sie dann gefragt, was würde es für dich bedeuten, wenn du dieses Kind hättest? Und sie sagte dann, es würde für mich die Welt bedeuten, weil ich hätte dann immer noch einen Teil von Alexander bei mir.
Ja, da fehlen mir auch die Worte, oder? Das ist eine unglaubliche Geschichte.
Ja, und das ist ja eine spezielle Geschichte, weil Dominik und ich als Journalisten sind irgendwie in dieses ganze Ding verwickelt. Das haben wir bei diesem Gespräch auch gemerkt. Sie hat das Bild mitgebracht, das Dominik damals am Bahnhof von ihr und Alexander gemacht hatte. Und man hat wirklich gemerkt, dass das ist ein Bild, das sie in Ehren hält. Das war ausgedruckt und schon vergilbt. Das hängt wohl seit Monaten irgendwo in der Wohnung. Und ja, wir waren da 2 Wochen in der Ukraine unterwegs, oder? Und das war ein Bild von Tausenden, das wir gemacht haben. Für Jaroslava hingegen ist dieses Bild wirklich eine Kostbarkeit, ein Heiligtum geworden, das festhält den letzten Moment, den Moment des Abschieds. Es hält die letzte Berührung von ihr und ihrem geliebten Ehemann fest.
Vielen Dank, Jonas.
Danke dir.
Das war unser Akzent, unterstützt von Marlen Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.